Liebe Freunde, liebe Bäcker, der November ist fast geschafft, das Jahr biegt in seine Zielgerade ein, aber noch ist etwas los in der Welt der Spiele, drum habe ich auch diesmal fürs ThePod Magazin ein paar interessante Meldungen aus unserer aller Lieblingsbranche zusammengesucht. Diesmal sprechen wir über das Ende von Nintendos YouTube-Alleingang. Es geht um die Bauchlandung des neuen Witcher-Spin-Offs beim exklusiven GOG.com-Release. Es geht um Steam China. Es geht um diverse News zum Launch von Fallout 76 und ein paar ärgerlich unkorrekte Headlines zum Thema Lootboxen und Spielsucht in Großbritannien. Und los geht's mit, mit Nintendo. Nintendo beerdigt sein Creator-Programm. Ohne große Worte verabschiedete sich Nintendo am 29. November von seinem Creators Program. Das seit Januar 2015 bestehende Programm regelt den Umgang mit Nintendo-Spielen auf YouTube und erlegt allen YouTubern, die Nintendo-Spiele zeigen und ihre Videos mit Werbung monetarisieren wollen, relativ strenge Regeln auf. Dieses Programm sorgte damals bereits für ein großes Medienecho, war es doch der einzige Fall, in dem ein großer Publisher ernsthaft umgesetzt hat, was eine ganze Branche mindestens überlegt hat. Und zwar die Frage, ist das fair, dass all diese Gaming-YouTuber mit unseren Spielen als Inhalt jede Menge Geld verdienen? Haben wir nicht ein Anrecht auf einen Teil davon? Und genau auf dieses Recht pochte Nintendo. Im soeben beendeten Creators-Programm meldeten YouTuber einzelne Videos oder ganze YouTube-Kanäle an, in denen eben Nintendo-Produkte gezeigt wurden. Deren Werbeeinnahmen gingen dann zunächst direkt an Nintendo. Ein Teil davon wurde dann vom Spielkonzern wieder an die YouTuber zurückerstattet. Und das war damals noch ein Schritt nach vorn, denn zuvor hat Nintendo mit sogenannten Content-ID-Strikes reagiert, wenn YouTuber irgendwelche Videos mit Nintendo-Spielen als Inhalten hochgeladen haben, etwa Let's Plays. Damit meldete Nintendo halt bei YouTube mehr oder weniger an, das Urheberrecht an diesen Videos zu haben und auch den Anspruch auf die Werbeeinnahmen. Dieses Nintendo Creators Program, das war also so eine Art Waffenstillstandsvertrag zwischen Nintendo und der YouTube-Szene, die sich derartiges aber von keinem anderen Publisher bieten lassen muss. Das sorgte für viel Kritik und vor allem dafür, dass Nintendo-Spiele von vielen großen YouTubern, für die ihr Kanal schließlich ihr Hauptberuf ist, ignoriert wurden. Und Nintendo machte es nicht besser, als der Konzern das Streaming von Nintendo-Spielen im Rahmen des Creator-Programms Ende September 2017 kategorisch ausschloss. Wohlgemerkt, YouTuber konnten all das immer noch tun, Livestreamen oder auf die Anmeldung zu diesem Programm verzichten, aber mit diesen Videos und Streams würden sie keinen Cent Werbeeinnahmen machen. Nun jedenfalls ist dieses Programm vorbei. Einem Statement zufolge endet es, um, Zitat, es für Content-Schöpfer einfacher zu machen, Videos zu erstellen und zu monetarisieren, die Nintendo-Spielinhalte enthalten. Wir werden die Kreativen nicht mehr bitten, ihre Videos für das Nintendo Creators-Programm einzureichen und sie können ihre Leidenschaft für Nintendo weiterhin zeigen, indem sie Nintendos Richtlinien befolgen. Zitat Ende. Haha, Richtlinien. Ja, die gibt es immer noch, auch wenn der umständliche Überbau des Partnerprogramms wegfällt. Und solche Richtlinien gibt es ohnehin praktisch bei jedem Publisher. Teils als YouTube- oder Video-Policy konkret formuliert und auf der Website des Spieleherstellers zu finden, Beispiel Ubisoft, teils aber auch in den Nutzungsbedingungen der Spiele verborgen. Und was Nintendo da von den YouTubern verlangt, das ist relativer Standard. Es ist etwa verboten, geleaktes Material zu Nintendo-Spielen zu veröffentlichen, eigenes Material als offizielles Nintendo-Material zu kennzeichnen oder Inhalte basierend auf Nintendo-Material in irgendeiner Form weiter zu verkaufen. Interessant ist hierbei, dass Nintendo darauf besteht, dass YouTuber und Streamer dazu aufgefordert werden, ihren eigenen kreativen Input oder Kommentar in ihre Werke einzubringen. Die neuen Richtlinien verbieten also das Monetarisieren unkommentierter Gameplay-Videos. So etwas ist bei YouTube etwa als Longplay bekannt, die passiv anschaubare Form eines Spiels. Tja, und damit ist dieser eigenwillige Alleingang von Nintendo vorbei, mit dem der Konzern auch ein Stück vom Web 2.0-Kuchen abhaben wollte. Möglich, dass er sich aufgrund der sinkenden Werbeeinnahmen auf YouTube einfach nicht mehr lohnte. Möglich aber auch, dass Nintendo die mediale Reichweite neuer Spiele-Releases viel, viel wichtiger geworden ist. Demnächst erscheint mit dem neuen Super Smash Bros. Ultimate einer der größten Nintendo-Releases des Jahres. Und ich denke, da will Nintendo möglichst viel mediale Präsenz haben. Livestreams, Videos, Smash Bros. Auf allen Kanälen. Und nicht nur bei den knallharten Fans. GOG.com exklusiver Release des neuen Witcher-Spin-Offs, ein Reinfall. Wieder einmal offenbart eine Telefonkonferenz mit Investoren einer Aktiengesellschaft ein paar interessante Informationen. Diesmal geht es um das polnische Unternehmen CD Projekt, das die Spieleplattform GOG.com sowie das Witcher-Entwicklerstudio CD Projekt Red betreibt, das aktuell an Cyberpunk 2077 arbeitet. Die kennt man von den Witcher-Spielen. Am 14. November jedenfalls stellte sich Adam Kiczynski, der CEO von CD Projekt Red, in einer Telefonkonferenz jede Menge Fragen. Diese Konferenz wurde anlässlich des jüngsten Geschäftsberichts des Unternehmens durchgeführt. Relevant war darin etwa, dass die Entwicklungskosten im Vergleich zum vorigen Quartal um 15% und damit etwa 7 Millionen Euro angestiegen sind. Das Geld sei, Kiczynski zufolge, in die Entwicklung von Cyberpunk 2077, Gwent und Thronebreaker geflossen. Und genau um Thronebreaker, The Witcher Tales, ein Standalone-Rollenspiel im Witcher-Universum mit dem bekannten Gwent-Kartenspiel als Gameplay-Fundament, geht es bei dieser Story. Denn hierzu verliert Kiczynski noch einige Worte. Etwa, dass das Spiel eigentlich als Add-on für Gwent geplant war, man sich aber entschied, mehr Ressourcen hineinzustecken und das Ganze als Standalone-Titel zu veröffentlichen. Und es erschien auch am 23. Oktober und erhielt sehr gute Reviews von Kritikern, obwohl es ein deutlich weniger ambitioniertes Projekt der Witcher-Entwickler war. Es kam auch bei der Community gut an, was die Erwartungen an die Verkäufe schürte, doch diese Erwartungen haben sich dem CEO zufolge nicht erfüllt. Man erwarte jedoch, das Spiel noch über Jahre hinweg abzuverkaufen. Auf die Frage hin, wie man die Verkäufe denn ankurbeln wolle, gesteht Kiczynski ein, dass die Launch-Werbekampagne inzwischen durch sei und dass es auch zu früh für Rabatte sei. Allerdings wäre das Spiel ja zum 9. November dann auch bei Steam erschienen und würde später auch für andere Plattformen portiert. Zum späteren Zeitpunkt könnte man ja noch rabattieren. Und danach fragt der polnische Börsenanalyst Albert Rokicki wunderbar direkt nach, was das denn mit dem Vorabrelease auf GOG.com eigentlich sollte. Diente der Vorlauf, das Spiel noch ein wenig zu polischen? War es ein Testlauf für ein GOG.com-System und ein Client oder sowas? Oder war das ein Versuch, die Gewinne mit dem Spiel zu maximieren? Schließlich kassiert Steam 30% des Verkaufspreises und weil GOG.com CD Projekt gehört, behält das Unternehmen dort den kompletten Betrag. Was dachte man sich also? Und würde CD Projekt auch in Zukunft so handeln? Und das ist für Investorenkonferenzverhältnisse schon sehr direkt und offensiv. Denn selten wird bei solchen Gelegenheiten wirklich Tacheles geredet. Oftmals bleibt es bei Andeutungen oder vagen Allgemeinplätzen. Die Investoren, das wird hier sehr deutlich, die fragen gleich mehrfach nach dem neuen Witcher Spin-Off. Die wollen offensichtlich wissen, ob sich CD Projekt mit Cyberpunk 2077 einen ähnlichen Stunt überlegen wird. Wollen Sie einen maximal umsatzstarken Verkaufsstart der Promotion Ihrer eigenen Plattform opfern? Kiczynski jedenfalls winkt ab. Thronebreaker sei ein sehr ungewöhnliches Projekt und lange keine Schablone für andere Releases. Auf GOG.com sei es eher erschienen, weil diese Plattform Priorität für das Unternehmen habe und weil man die User dort deshalb auch belohnen und mit dem Spiel zuerst beliefern wolle. Die Reichweite von GOG.com bezeichnet er aber als, Zitat, ungleich kleiner als die von Steam. Wo es auch, und auch das gibt dazu, eine deutlich größere Witcher-Fangemeinde gibt. Und ob das denn von vornherein geplant war, GOG.com 3 Wochen Vorsprung vor Steam zu geben, dazu will er sich nicht äußern. Man sei sich seiner Option bewusst und Steam würde stets in Betracht gezogen. Heieiei. Nun gibt es leider keine harten Zahlen, um zu belegen, wie die Verkäufe während der GOG-exklusiven Zeit aussahen. Und auch Steam-Verkaufszahlen lassen sich nach dem Ende der Funktionalität der Analyseseite Steams bei lange nicht mehr so präzise sagen oder in irgendeiner Form projizieren. Aber man kann zumindest die Zahl der User-Reviews vergleichen. In 38 Tagen kamen bei GOG.com 423 User-Reviews zusammen, bei Steam in 21 Tagen 1398. Deutlich mehr Feedback in deutlich weniger Zeit also. Und seit dem Wegfall von Steam Spy entstand inzwischen auch die Faustregel, dass man auf Steam im Schnitt mit ca. 80 verkauften Spielen pro User-Review rechnen kann. Demnach hätte sich Thronebreaker also knapp über 100.000 Mal verkauft. Die Verkaufszahlen bei GOG.com lassen sich jedoch gar nicht herleiten. Die kennen nur die Betreiber, aber sie dürften deutlich, deutlich drunter liegen. Steam ist halt der Marktführer. Steam hat das größte Publikum und auch wenn Steam seine dicke Provision bei jedem Verkauf einstreicht, ist die Neugier der Investoren doch verständlich. Warum CD Projekt hier zunächst nur auf den hauseigenen, aber deutlich kleineren Store setzte und obendrein, wie der CEO zugab, zu der Zeit auch seine Release-PR-Kampagne fuhr, Das sind schon Fragen, da verstehe ich, dass sie gestellt werden. Doch es scheint, dass sich CD Projekt sehr bewusst ist, dass die Idee eher nach hinten losging. Und ich wäre überrascht, würde Cyberpunk 2077, wenn es denn irgendwann erscheint, nicht zeitgleich auf allen Plattformen erscheinen. Dass CD Projekt versucht, die eigene Plattform zu bewerben und zu pushen, das ist aber auch verständlich. Ich bin gespannt, in welcher Form sie das beim Release von Cyberpunk am Ende versuchen werden. Vielleicht mit exklusiven Editionen, aber dann ist doch wieder der Shitstorm vorprogrammiert. Boah, da bin ich jetzt gespannt drauf. Da bin ich wirklich neugierig, auf welche Art und Weise sie es allen recht machen wollen. Valve und Perfect World einen Schritt näher an Steam China. Und jetzt eine ganz kleine Meldung zu Valve und dem China-Geschäft des Unternehmens. Wie Daniel Ahmad, Analyst für den Spielemarkt Chinas und Asiens bei Nico Partners, am 28. November nämlich auf Twitter verkündete und mit einigen Fotos der Zeremonie belegte, hat Valve an diesem Tag in Kollaboration mit dem chinesischen Publisher Perfect World offiziell eine Vereinbarung mit der Regierung von Shanghai unterzeichnet, Steam China zu starten. Der offiziell genehmigten Steam-Version für China steht also nichts mehr im Weg und die ca. 30 Millionen chinesischen Steam-User dürften dann Valves Spieledienst endlich offiziell und im vollen Funktionsumfang nutzen. Bislang konnten Chinesen lediglich den Steam Store nutzen, nicht aber die Community-Funktionen, den Steam Workshop oder den Steam Marktplatz. Und das auch nur in einer rechtlichen Grauzone. Denn jedes Spiel benötigt eine staatliche Lizenz, um offiziell in China veröffentlicht zu werden. Genau das wird Steam China am Ende bieten, so Ahmad. Die Plattform würde von Perfect World betrieben und stelle letztendlich eine Alternative zum Marktführer WeGame des Publishing-Giganten Tencent dar. Und freilich unterwirft sich Steam China den örtlichen Bestimmungen. Kein Spiel wird dort ohne eine staatliche Freigabe erscheinen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die dort veröffentlichten Titel sich den gängigen Regularien unterwerfen. Einen Starttermin gibt es aber noch nicht, aber zu dieser Gelegenheit bestätigten die anwesenden Parteien noch einmal, dass das prestigeträchtige Dota 2 Turnier The International 9 nächstes Jahr in Shanghai ausgetragen würde. Bis dahin also sollte Steam China längst live sein. Bethesda und der Fallout 76 Launch. Drei kleine Stories. Am 14. November ist Fallout 76 erschienen, Bethesdas Game as a Service Online Fallout, und dieser Launch verlief nicht allzu glücklich. Viele Spieler klagten über Bugs, über Performance-Probleme oder mangelnden Spielspaß. Kritiker und User zugleich gaben dem Titel im Schnitt sehr schlechte Wertungen. Doch darum soll es ja gar nicht gehen. Jochen und André, die das Spiel seit einiger Zeit bereits zocken, werden in der kommenden Woche ein paar Worte dazu verlieren. Und bei unserem Forum kann man ja schon mal ein paar Gedanken der zwei zum Spiel lesen. Und auch einige andere unserer User. Jochens Kernthese ist dabei etwa, wer das Spiel richtig schlecht bewertet, der hätte Fallout 4 ebenso schlecht bewerten sollen. Also das wird eine interessante Besprechung, auf die ich mich sehr freue. Zu Fallout 76 gibt es aber auch ein paar interessante Nachrichten. Da wäre etwa die enttäuschende Collector's Edition zum Spiel. Wie es sich für AAA-Spiele gehört, bot Bethesda nämlich zum Release nicht nur eine normale Version sowie eine teure Premium-Fassung an, sondern auch noch eine 200 Euro teure Collector's Edition. In der sind neben dem Spiel, freilich nur als Download-Code enthalten, noch eine Weltkarte, digitale Bonusinhalte, 24 kleine Plastikfigürchen, ein Steelcase, ein tragbarer Power-Armor-Helm sowie eine Reisetasche aus Segeltuch enthalten. So zumindest die Produktbeschreibung, die man auch so jetzt aktuell noch auf Amazon lesen kann. Doch nicht nur wurde diese Edition vielerorts zu spät geliefert, auch diese versprochene Segeltuchtasche fehlte. Am Ende erhielten die Sammlereditionen nämlich einen billig wirkenden Nylonbeutel. Und auch der Helm, so klagen manche User, sei nur aus dünnem, billigem Plastik und bei manchen auch noch zerkratzt oder schlecht bemalt. Auf die Frage einiger Käufer hin, warum das denn so sei, antworteten einzelne Bethesda-Support-Mitarbeiter zum Thema Segeltuchtasche. Obacht, das ist wichtig, dass es einzelne Mitarbeiter waren. Einmal, dass es Lieferschwierigkeiten mit dem ursprünglich gewünschten Material gegeben hätte. An anderer Stelle lautete die Begründung, die ursprünglich gezeigte Version der Tasche war zu teuer. Bethesda routete danach rasch zurück. In einer offiziellen Stellungnahme zeigt die Firma Verständnis für den Frust der User und man bezeichnet die Rechtfertigungen, die der Support manchen Usern gegenüber brachte, als lächerliche und falsche Antworten einzelner Dienstleister. Sie seien keine Bethesda-Sprecher und wären auch nicht informiert gewesen. Warum die Tasche so billig ausfiel, das klärt die Stellungnahme nicht auf. Man sei nun aber dabei, den Freigabeprozess für Inhalte von Bonus-Editionen sowie den Support für den Bethesda-Store zu überprüfen und man verspricht, es zukünftig besser machen zu wollen. Und man kompensiert enttäuschte Käufer der 200-Euro-Version mit einer Premium-Währung für Fallout 76 im Wert von umgerechnet $5. Tja. Diese Sache macht den Launch von Fallout 76 nicht gerade besser und sie zeigt auf, dass diese teuren Collectors Editionen von Spielen nicht immer ihr Geld wert sind. Ihr erinnert euch auch noch an den Pip-Boy zum Umschnallen in der Collectors Edition von Fallout 4, nicht wahr? Das war ja auch eine tolle Idee, also so auf dem Papier und in der Vorstellung. In der Realität war das Ding dann schon ein recht blödes Stück Plastik. Aber gut, nächste Story, die auch mit dieser Story Hand in Hand geht. Also, in den USA ist die Anwaltskanzlei Migliaccio und Rafford aktuell dabei, sowohl die Sache mit der Collector's Edition als auch Bethesdas Rückgabepolitik zu untersuchen. Die Kanzlei ist auf Sammelklagen spezialisiert und sie fordert auf ihrer Website dazu auf, sich zu melden, wenn man die Collector's Edition gekauft oder erfolglos versucht hat, das Spiel zu refunden. In beiden Fällen würde man prüfen, ob hier ein Anspruch auf Kompensation bestünde. Also, die Geier kreisen bereits über den Fall Fallout 76. Und was Migliaccio und Rafford hier im Visier haben, das ist ein weiterer ärgerlicher Aspekt der Fallout 76 Launchphase, denn den Reddit-Posts einiger User in den USA zufolge scheint Bethesda die Rückerstattung des Kaufpreises bei einigen Spielern zu verweigern, die diese Rückerstattung einfordern, weil das Spiel game-breaking Bugs, eine mangelnde Performance oder ja praktisch Unspielbarkeit aufweist. Dazu gibt es aber auch viele User, wo das anscheinend anstandslos funktioniert hat. Die haben ihre Erstattung erhalten. Die ganze Sache ist freilich auf die USA bezogen, doch dass inzwischen schon eine Anwaltskanzlei, die auf Sammelklagen spezialisiert ist, beim Launch von Fallout 76 ein Geschäft wittert, sonst würden die das nicht tun, das ist schon irgendwie bezeichnend. Generell habe ich den Eindruck, dass diesem Spiel gegenüber aktuell eine kleine Häme- und Hate-Welle entgegenschlägt. Das kommt ja im Gaming immer wieder mal vor, dass ein Publisher beim Launch seines Spiels gefühlt alles falsch macht und wie Piranhas in einem Fressrausch schaukeln sich die Negativ-News gegenseitig auf. Weshalb ich hier zum Kontrast in meiner dritten Story auf einen interessanten Artikel auf Kotaku.com verweisen will. Und zwar veröffentlichte dort der Autor Jason Schreier, der in der Spielebranche sehr gut vernetzt ist und der über die Entwicklung von Spielen sehr gut informiert ist, am 14. November einen Artikel mit der Headline »The Controversy over Bethesda's Game Engine is Misguided«, zu Deutsch »Die Kontroverse über Bethesda's Spielengine ist fehlgeleitet«. Und darin spricht er an, dass es ein einhellig negatives Echo auf die Aussage des Bethesda-Game-Designers und Producers Todd Howard gab, dass das Studio dieselbe grundlegende Game-Engine, wie man sie in Fallout 76 nutzte, auch in The Elder Scrolls 6 und im kommenden Spieleprojekt namens Starfield nutzen wollte. Da war der Aufschrei groß. Ob Skyrim-Modder oder altgediente Spielejournalisten, vielerorts wurde der Ruf nach einer neuen Engine für Bethesda-Spiele laut. Man müsse sich endlich von der Creation-Engine getrauften Altlast trennen. Am Beispiel Fallout 76 erkenne man ja, dass die nicht mehr zeitgemäß sei. Schreier erklärt jedoch, dass dieser Fokus auf den Begriff Engine bereits ein Fehler sei. Denn damit ist letztendlich nur eine Sammlung an Werkzeugen, an Programmen und Tools gemeint, mit denen ein Entwicklerteam ein Spiel kreiert hat. Und es ist schlau für ein Team, bereits bekannte und etablierte Werkzeuge weiter zu verfeinern und zu benutzen. Zudem sprach ja Todd Howard in dem Interview, auf dem dieser Aufreger basiert, ja davon, wie stark sich diese Engine verändert hat. Zitat: Fallout 76 nutzt einen neuen Renderer, ein neues Beleuchtungssystem, ein neues System zur Landschaftsgenerierung. Für Starfield ändert sich noch viel mehr und für die Elder Scrolls 6 da draußen am Horizont noch viel mehr. Zitat Ende. Schreier zufolge ist es schlichtweg falsch, wenn man Fallout 4 und Fallout 76 anschaut und feststellt, dass das Spiel dieselbe Engine nutzt, da unter anderem extrem viel an den Tools der Entwickler gearbeitet wurde, um den Mehrspieler möglich zu machen. Ein Unterschied, den man nicht sofort mit den Augen sieht, aber eben ein drastischer Unterschied, der mit extrem viel Arbeit verbunden war, unter der Haube. Und dass Engines aufeinander aufbauen, das sei normal. So basiere die neue Unreal Engine 4 natürlich auf der Engine des ersten Unreal aus dem Jahr 98. Die Werkzeuge in diesem Werkzeugkoffer namens Engine sind aber nicht mehr dieselben. Schreier schließt damit, dass man sehr wohl die Entwickler anklagen sollte, was Bugs, Glitches und Technikprobleme angeht. Nur lehnt er eben ab, dass man dafür die Werkzeuge verantwortlich macht oder auch nur annimmt, dass zukünftige Spiele dieselbe Engine nutzen würden. Das erinnert mich an den öffentlichen Auskotzbeitrag des Entwicklers Adrian Forrest vom Juli letzten Jahres, den ich auch im Magazin zum Thema gemacht habe, in dem er Journalisten dazu auffordert, endlich aufzuhören, über Engines zu sprechen. Diese Information sei schlichtweg nicht relevant. Und das ist mal wieder ein Fall, bei dem ich selbst gestehen muss, boah ja, ich habe oftmals in Forscherberichten oder Tests den Engine-Begriff in die Hand genommen. Teilweise auch, weil es mir so geliefert wurde als Bullet Point von der Presse des Spiels, weil es in diesen Factsheets als eins der Features mit drin stand. Aber jedenfalls die Engine als Argument, die Engine als Grund für die Existenz von Problemen oder von Exzellenz, die Engine als Indikator für Qualität. Aber wenn die wirklich nur als Begriff für einen spezifischen, sich beständig weiterentwickelnden Werkzeugkoffer für ein Entwicklerteam steht, dann war das vielleicht wirklich doof, dass ich das gemacht habe. Und nun mal wieder was Internes. Für mein Format Hardware Talk oder für mein Magazin Spezial, das ich ab und zu mache, wäre da eine Spezialfolge zum Thema Engine was? Ich habe mich da bislang immer gesträubt und gescheut davor. Das wurde mir mehrmals vorgeschlagen von André oder von Jochen. Ich dachte mir, zu trocken, zu technisch, zu wenig anschaubar. Was will ich denn über Engines erzählen? Ich sah da keinen Mehrwert für den Hörer, aber dieser Aspekt, die Engine als völlig missverstandenes Element der Spieleproduktion, was ist eine Engine eigentlich? Das finde ich jetzt wirklich wieder interessant. Und wie sieht das bei euch aus? Habt ihr daran Interesse? Bitte lasst es mich wissen. Lootboxen. Britische Studie sorgt für heitere Falschaussagen. Eine Studie der britischen Glücksspielaufsicht mit dem Titel Young People and Gambling, die am 20. November erschien und sich mit dem Glücksspiel und problematischen Spielverhalten von Kindern und Jugendlichen befasste, sorgte international für Schlagzeilen. Und die unterschieden sich teils drastisch. Die britische Sun titelt etwa, Videospiel-Lootboxen für den Anstieg bei jugendlichen Spielsüchtigen verantwortlich gemacht. RT.com titelt ähnlich, Videospiel-Lootboxen kreieren minderjährige Spielsüchtige, britische Studie. Tja, aber dann titelt GamesIndustry.biz wiederum, britische Glücksspielkommission, Doppelpunkt, keine Verbindung zwischen Lootboxen und Kontakt zum Glücksspiel. Oder die GameStar. Lootboxen, britische Kommission sieht keinen Zusammenhang mit Glücksspiel. Und auch die äußerst dubiose Website Casino.org hat dazu einen Beitrag mit dem Titel Großbritannien, Lootboxen führen nicht zur Spielsucht, viele Länder anderer Ansicht. Und naja, die Sache ist halt etwas komplexer und am Ende lässt sich da einfach keine griffige Headline rund um den Begriff Lootbox bauen. Das ist meiner Meinung nach alles Unsinn, das ist falsch und das ist unnötig. Das Ding ist nämlich, die Studie untersuchte vor allem das Glücksspielverhalten von Kindern und Jugendlichen. Konkret wurden Personen zwischen 11 und 16 Jahren befragt. Und diese Studie kommt dabei zu dramatischen Erkenntnissen. Die Zahl der glücksspielsüchtigen Kinder. Und Achtung, immer wenn ich hier von Spielsucht oder problematischem Spielverhalten rede, dann geht es immer nur konkret um Glücksspiel, niemals um Videospiele. Also die Zahl der glücksspielsüchtigen Kinder, die stieg in den vergangenen 2 Jahren auf das Vierfache, auf 50.000. Und weitere 70.000 Minderjährige sind in einer Risikogruppe. Und die Studie, die gibt auch viele weitere Datenpunkte her. Wer von den Befragten etwa in der Woche vor der Befragung Glücksspiel ausgeübt hat, der hat dabei im Schnitt 16 Pfund ausgegeben. Und über ein Drittel, 39% der 11- bis 16-Jährigen gaben in den vergangenen 12 Monaten Geld für Glücksspiel aus. Und 2 Drittel der befragten Kinder und Jugendlichen sahen bereits Werbung für Glücksspiel im Fernsehen. Und genau darauf, dass Minderjährige der Werbung für Glücksspielangebote ausgesetzt sind, darauf setzte die Studie den Schwerpunkt. Lootboxen? Die kamen wirklich nur am Rande vor. Und zwar gibt es da den Datenpunkt, dass 31% der Befragten jemals eine Bezahllootkiste in einem Spiel oder in einer App aufgemacht haben, um ein Ingame-Item zu erhalten. Und 54% der Befragten ist überhaupt klar, dass diese Möglichkeit existiert. Die kennen sozusagen Lootboxen und wissen auch, dass man die kaufen kann. Und das war's. An keiner Stelle wird das mit dem Spielsuchtverhalten der Befragten in den Zusammenhang gesetzt. Oder wie es dann die Kommission gegenüber GamesIndustry.biz klarstellt, Zitat, wir haben uns in unserer Umfrage in keiner Form auf Lootboxen im Sinne von Glücksspiel ausgesetzt sein bezogen. Der Grund, dass wir danach fragten, ist, dass es ein sehr populäres Thema ist und wir versuchen sicherzustellen, dass wir so viele Informationen und Daten dazu erfassen wie möglich. Zitat Ende. Also, eine interessante, eine beachtenswerte und eine bedenkliche Studie zum Glücksspielverhalten von Kindern und Jugendlichen in Großbritannien, die fragte nebenher nach Lootboxen. Und das wurde halt leider arg verzerrt, weil Lootboxen ein gutes Headline-Material sind, doch weder bestätigte diese Studie irgendeinen Glücksspielzusammenhang von Lootboxen, noch gab es hierfür Entwarnung. Die Studie traf einfach exakt keine wertende Aussage, sondern erfasste lediglich diese eben genannten Datenpunkte. Ohne sie zu interpretieren, ohne sie in einen Zusammenhang zu setzen. Die standen einfach nur da drin. Exakt 4-mal wird das Wort Lootbox in diesen 47 Seiten erwähnt. Oh Mann, jetzt brauche ich gleich wieder einen Kamillentee. Denn das war wieder so ein Fall, wo ich über so eine reißerische Headline gestolpert bin und eine ganze Weile gebraucht habe, die Quelle dafür zu finden. Ich glaube, das hat mir der André geschickt. Das war der Artikel von der Sun mit der schönen reißerischen Headline von der Spielesucht und dem Lootboxen. Und es ist echt frustrierend, wenn ich da rumklicke und suche und mir die Studie runterlade und die Primärquelle finde und feststelle, dass da exakt nichts ist. Und auch im Umkehrschluss, dass aus der Aussage, nein, unsere Studie bezeichnet Lootboxen nicht als Glücksspiel, die Aussage, Lootboxen sind kein Glücksspiel gemacht wird. Das ist auch falsch. Wobei das alles auf den äußerst vage formulierten GamesIndustry.biz-Artikel zurückgeht, der seitdem seine Runden gemacht hat und boah, hat mich das wieder aufgeregt. In einer Gesellschaft, wo fast eh nur noch Headlines gelesen werden, ist es echt ein Unglück, wie es mal wieder gelaufen ist. Und das bei einer eigentlich so wichtigen Studie, die Gott sei Dank in vielen britischen Medien korrekt dargestellt wurde und nicht sinnlos in Richtung Lootbox verzerrt. Die Sache jedenfalls zeigt mir mal wieder und hoffentlich euch auch, es reicht nicht, die Headlines zu lesen. Die Informationen darin sollen euch zum Klick auf die Story animieren. Die Headline garantiert nicht den Transfer von Wissen oder Wahrheit. Sucht die Primärquelle, sucht den Ursprung der Meldung und macht euch selbst ein Bild, vor allem wenn die Headline reißerisch oder unglaublich wirkt. Und wenn ihr dafür weder Zeit noch Lust habt, dann seid wenigstens skeptisch. Also dann. Wir haben es mal wieder fast geschafft. Das Ende des Nachrichtenteils ist bereits erreicht und wie immer folgt jetzt noch ein Ausblick auf einige nennenswerte Releases der kommenden 2 Wochen. Alle Angaben sind freilich ohne Gewähr und vollständig sind sie garantiert nicht, aber folgende PC- und Konsolenspiele sollten zumindest vom 1. bis 14. Dezember erscheinen. Am 4.12. geht es los mit Mutant Year Zero Road to Eden, ein äußerst schräges Taktikspiel des schwedischen Newcomer-Studios The Bearded Ladies. Darin steuern wir ein Team aus Mutanten durch eine postapokalyptische Welt auf der Suche nach Ressourcen und mit dem Auftrag, die Arche, das letzte Stück Sicherheit in einer Welt voller Gefahren, zu beschützen. Diese Mutanten erinnern an anthropomorphe Tierwesen wie in Beyond Good and Evil. Der Spielcharakter Dax etwa, der hat einen Entenkopf, aber eben auch einen Trenchcoat und er bedient Schusswaffen. Spielerisch ist Mutant Year Zero dann sehr nah dran am Taktikklassiker XCOM. Sprich, bei Feindkontakt bewegen wir unsere Truppen Zug für Zug über ein schachbrettartiges Spielfeld und nutzen Aktionspunkte für Bewegungen, Angriffe und Spezialfertigkeiten. Der größte Unterschied zur Phyrexis-Vorlage: zum einen das schräge Setting und die damit verbundenen Gameplay-Möglichkeiten, wie etwa spontane Mutationen mit Flügeln oder sowas, und die Tatsache, dass man sein Team, solange es keinen Feindkontakt gibt, nicht Runde für Runde über das Schachbrett steuert, sondern in Echtzeit und analog, so ähnlich wie eine Party in einem Rollenspiel. Was ich bislang von dem Spiel gesehen habe, das wirkt wirklich herrlich kreativ und originell und vielversprechend, aber das empfand ich auch beim Kalter Krieg XCOM-Klon Phantom Doctrine und das machte mir am Ende nicht wirklich viel Freude, aber gespannt bin ich dennoch. Und wenn alles klappt, dann gibt's auch von uns irgendwann in naher Zukunft oder auch in der Ferne eine Besprechung. Und dann kommt am 4.12. auch noch Just Cause 4 raus, das Chaos-Open-World-Spiel aus dem Hause Avalanche in seiner mittlerweile 4. Auflage für PC, Xbox One und PS4. Oh, das habe ich gerade unterschlagen. Mutant Road Zero kommt auch für diese 3 Plattformen. Also, in Just Cause 4 muss der Spielheld Rico Rodriguez mal wieder ein fiktionales Land, diesmal ist das Land Solis in Südamerika, aus der Hand böser Unterdrücker befreien, die dieses Mal nicht nur schwer bewaffnet sind, sondern auch das Wetter manipulieren. So zieht dann eben auch ein riesiger Tornado über die Spielwelt. Und durch diese Welt wingsuited, grapple-hooked und ballert man sich dann in der klassischen Serienmanier. Neu ist dabei, dass wir sehr viel mehr und deutlich flexiblere Spielzeuge zur Verfügung haben, um Chaos anzurichten. So lassen sich beliebige Umgebungsobjekte mit Heliumballons anheben, mit Schubdüsen fernsteuern oder mit Kabeln fixieren oder durch eine Zusammenziehfunktion der Kabel in irgendeiner Form manipulieren, aufeinander zuschleudern und so weiter. Das Spiel gibt einem einfach extrem viele, extrem flexible Werkzeuge in die Hand, um Unsinn anzurichten. Ich hoffe, die Spielstruktur fällt dabei etwas abwechslungsreicher aus als im erstaunlich monotonen 3. Teil. Dann kommt am 4.12. auch noch das in der CD Projekt News erwähnte Thronebreaker The Witcher Tales für Konsole raus, also für PS4 und Xbox One. Seit Ende Oktober ist es ja wie gesagt bereits für den PC erhältlich und ich habe es hier im Magazin unterschlagen, weil ich es für ein Add-on für Gwent gehalten habe, dieses Witcher-Kartenspiel, das sich so als Hearthstone-Alternative positioniert. Aber da habe ich was falsch verstanden, das war halt ursprünglich mal so geplant. Aber letztendlich ist es ein Standalone-Rollenspielabenteuer mit dem Kartenspiel Gwent, das ja auch in den Witcher-Spielen schon drin gesteckt hat als Gameplay-Fundament. Die Entwickler versprechen hier viel Story, interessante Quests und Charaktere, 30 Stunden Spielzeit und viele mögliche Enden. Also ein echtes Rollenspiel, nur eben mit Spielkarten als grundlegende Mechanik und gut bewertet ist die PC-Vorlage außerdem. Also, das Ding kommt jetzt auch für Konsole. Weiter geht's am 7.12., dann erscheint PUBG endlich auch für die PS4. Ihr wisst schon, das Battle Royale-Spiel, das den Hype ums Genre richtig angefacht hat, aber das mittlerweile von Fortnite Battle Royale überrundet wurde. Spielen kann man das aber immer noch, das macht Spaß und nun geht das eben auch auf der Sony-Konsole. Dann kommt am 7.12. auch noch Katamari Damacy Reroll für den PC und die Switch. Und damit kommt meines Wissens nach erstmals ein Katamari-Spiel auf diese beiden Plattformen. Welche Freude, denn diese Spiele sind wunderbare, schrullige Kleinode der japanischen Spieleindustrie. Ursprünglich ist Katamari Damacy als zweiter und meiner Meinung nach bester Teil der Reihe 2005 für die PS2 erschienen. Bei uns hieß er, glaube ich, We Love Katamari. Man spielt darin den Prinzen des Kosmos, der, nachdem der König des Kosmos versehentlich alle Sterne vom Himmel gefegt hat, neue Sterne organisieren muss. Das tut er, indem er einen Katamari rollt. Ja, bleibt bei mir. Das ist eine klebrige Kugel, an der alles haften bleibt, was deutlich kleiner als diese Kugel ist. Dadurch wächst die Kugel. Und wir klauben immer größere Gegenstände damit auf. Also erst Streichhölzer und Münzen, später Autos, Menschen, Ölbohrinseln, Vulkane, Wolken. Das ist ein total albernes Spiel mit einer seltsam klobigen Optik, mit schrillen Sounds und nerviger Kamera und gewöhnungsbedürftiger Steuerung. Aber die PS2-Vorlage ist eines meiner liebsten Spiele auf der Welt. Und kaum ein anderes Spiel ist so fröhlich, so farbenfroh, so leichtherzig und ach ja. Ich hoffe sehr, dass die Portierungen für Switch und PC solide sind und dass sie sich vor allen Dingen gut bedienen lassen und dass sie den Klassiker ohne Frust einem neuen Publikum vermitteln. Aber verlasst euch bitte nicht auf mein Fandom, möglich, dass das Spiel überhaupt nicht euer Fall ist. Aber schaut's euch mal an, guckt mal rein, das wäre voll lieb. Und dann kommt am 7.12. auch noch das nächste große Ding für die Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate. Der neueste Teil von Nintendos Crossover-Prügelspielreihe, in der Spielhelden aus diversen Nintendo- und Nicht-Nintendo-Spielen einander verkloppen. Da sind etwa Mario, Kirby und Link dabei, aber eben auch Solid Snake, Ryu aus Street Fighter und Cloud aus Final Fantasy VII. Und dann stecken auch noch alle Arenen und Kämpfer aller vorherigen Smash Bros. Teile zusätzlich im Spiel. In Sachen Umfang ist das Ding absolut irrwitzig. Man stelle sich vor, ein Kampfspiel balancen zu müssen, indem man zwischen über 80 Charakteren wählen kann. Tja. Ansonsten ist Smash Bros. Halt ein sehr eigenwilliges Spiel, nicht vergleichbar mit Street Fighter und Co., da die Steuerung sehr simpel ist. Tiefgang bekommt es durch die verschiedenen Skills der Kämpfer, zusammen mit den vielen Power-Ups in den Stages, sowie dem Spielsystem, das darauf beruht, Gegner aus der Arena zu katapultieren, um zu punkten, und je mehr Schaden sie genommen haben, desto weiter fliegen sie. Einfach zu erlernen, schwer zu meistern und zugänglich für jedermann, das ist die Erfolgsformel von Smash Bros. Und die geht sicherlich auch im neuen Spiel auf. Aber schauen wir mal, wie der Launch läuft und ob das mit dem ein Spiel, um alle vorherigen zu vereinen, am Ende wirklich eine gute Idee war. Ah, und am 11.12. erscheint ein weiteres Japano-Spiel, für das ich viele positive Emotionen empfinde. Eines, in dem man hoffentlich wieder, wie in den Vorgängern, diesen Song mit den KI-Kameraden singen kann. To save our Mother Earth from any alien attack. From vicious giant insects who have once again come back. We'll unleash all our forces, we won't cut them any slack. The EDF deploys. Earth Defense Force 5 kommt nämlich am 12. Dezember für die PlayStation 4 raus. Das ist ein Shooter, in dem wir als eine von vier Klassen, wahlweise auch im Splitscreen oder Online-Koop mit anderen Spielern, endlose Horden von Rieseninsekten, Spinnen, Aliens, Raumschiffen, Riesenrobotern und was? Riesenfröschen? Ja, Riesenfröschen niederballern. Das ist hohl, das ist technisch längst überholt und das ist serientypisch ein B-Movie zum Selberspielen. Miese Synchro inklusive. Aber das schräge Dauerfeuer-Ballerspiel hat dennoch auch irgendwie seinen Reiz. Earth Defense Force 4.1, das ist auch so ein Stangeschätzchen. Behaltet das mal auf dem Radar. Für Momente, wenn euch mal ganz langweilig ist, wenn ihr einfach mal irgendwie was anderes spielen wollt. Ernsthaft empfehlen kann ich es nicht, erst recht nicht vor dem Release. Und außerdem ist Earth Defense Force objektiv Trash. Es ist ein in der Regel technisch mieses Spiel, das repetitiv und monoton ist. Aber Gott, das hat seinen Reiz. Und ich hoffe, dieser Reiz ist auch in Earth Defense Force 5 zu spüren. Ach, ich freue mich drauf. Wer es etwas ernster mag, der wartet einen Tag und der bekommt am 12. Dezember mit Insurgency Sandstorm einen knallharten Taktik-Shooter serviert. Der basiert auf dem Source-Engine-Spiel Insurgency, das 2014 die Early-Access-Phase verlassen hat und seitdem eine treue Fangemeinde besitzt. Inszeniert diesen Shooter aber mit der Unreal Engine 4 und mit Nahost-Setting. Es ist praktisch Teil 2. Die Entwickler legen großen Wert auf Authentizität, mit detailreichen Waffenmodellen, mit Friendly Fire, einer Commander-Spielerrolle, die nur indirekt am Gefecht teilnimmt und einer ausgeklügelten Audio-Engine. Das Spiel scheint, als würde es eine deutlich höhere Lernhürde als Call of Duty oder Battlefield darstellen. Das scheint aber auch eher ein Publikum anzusprechen, das gern aktives Teamplay betreibt und das keinen Wert auf eine übertriebene Inszenierung legt. Also wer gerne Squad spielt, wer sich gerne ein bisschen Arbeit macht, wer gerne so einen komplexeren Shooter erlernt, der dürfte hier vielleicht seinen Gefallen finden. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und das Spiel kommt zunächst für den PC, eine Konsolenportierung soll 2019 folgen. Und dann erscheint am 14. Dezember auch noch Borderlands 2 als VR-Version, exklusiv für die PlayStation VR. Ja, ein VR-Port des erfolgreichen und längst auf allen Kanälen durchverkauften Looter-Shooters aus dem Hause Gearbox. Naja, das kann man sicher machen. Und das waren die Releases für diese Ausgabe. Und das war es mit dem Magazin insgesamt. Wir hören uns dann in 2 Wochen nochmal zur letzten regulären Ausgabe des Jahres. Ich bin gespannt, was bis dahin noch an Branchen-News und Release-Terminen hinzukommt, denn traditionell ist in der Welt der Spieleschaffenden ab Mitte Dezember bis weit in den Januar immer relativ wenig bis überhaupt nichts los. Aber ach, was weiß denn ich über die Zukunft? Nichts weiß ich. Aber sobald sie zur Vergangenheit geworden ist, werde ich euch davon erzählen. Bis dahin.